Und das hätte ich natürlich bei RTL niemals gedurft, weil da natürlich so viel Druck drauf ist und so viele Leute zugucken. Und bei NTV hat es aber kein Mensch gesehen, was ich da für einen Quatsch erzählt habe. Das habe ich dann einigermaßen ordentlich gemacht, sodass ich es weitermachen durfte. Aber das ist natürlich einfach nur riesengroßes Glück gewesen. Ja.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Ich bin Anni Nürnberg und auch in dieser Folge stelle ich dir wieder einen neuen Beruf vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Job etwas für dich wäre. Dazu interviewe ich einen wunderbaren Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch darüber hinaus noch mit seinem Lebensweg oder seinem Charakter inspirieren kann. Hast du schon mal eine Sportsendung im Fernsehen gesehen? Die Menschen, die vor der Kamera vom Geschehen berichten und zum Beispiel auch Interviews führen, sind Sportmoderatoren. Diesen Beruf stelle ich dir in dieser Folge vor. Simon Südel erzählt von seinem Weg in den Sportjournalismus, diversen Erfahrungen hinter der Kamera und wie er durch Glück vor die Kamera kam. Wir unterhalten uns über den Alltag von Sportmoderatoren und die Herausforderungen der Arbeit. Und ich frage ihn darüber aus, warum er das heute nicht mehr macht und was er stattdessen macht. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Simon. Heute sind wir nochmal im Sport unterwegs und zwar im Sportjournalismus. Dazu habe ich Simon Südel zu Gast. Er war bei RTL und Sky als Moderator und Redakteur und hat jetzt ein Unternehmen für Werbefilme. Herzlich willkommen, lieber Simon.
Ja, danke schön.
Du hast ja schon dich zumindest relativ früh dafür entschieden, in den Sport zu gehen und auch in den Bereich Kommunikation. Wusstest du damals schon, dass du auch so ins Fernsehen gehen wolltest oder kam das erst später?
Oh, ich weiß gar nicht wann, aber schon sehr früh. Also ich habe, meine Eltern erzählen das immer als 5-6-Jähriger im Keller an der Tischtennisplatte gegen mich selber, also mit so einer hochgeklappten Tischtennisplatte, Tennis gespielt. Ich bin Tennisspieler, also ich hatte meinen einen Tischtennisschläger in der linken Hand und den anderen in der rechten, habe sozusagen gegeneinander gespielt und die linke Hand war dann zum Beispiel Andre Agassi und die rechte Hand war Boris Becker und ich habe dann gegeneinander gespielt und das habe ich auch noch kommentiert. Also ich habe stundenlang sozusagen Tennisspieler 1 gegen Tennisspieler 2 gespielt und meine Eltern sind sich sicher, dass ich damals schon entschieden habe, dass ich mal Sportkommentator werden möchte. Tatsächlich habe ich gar nicht so viel kommentiert, ich habe ja mehr moderiert. Das habe ich gar nicht, ich überlege gerade, das war jetzt nicht so mein Ziel. Mein Ziel war aber schon in der Schulzeit, dass ich unbedingt Sport und auch Fernsehen machen wollte, ohne jetzt da zu sagen, ich will irgendwie vor der Kamera sein, hinter der Kamera sein oder so. Aber ich habe sehr, sehr früh gewusst, dass das zumindest mal mein Traumberuf ist, Sportjournalismus, weil ich wirklich auch einen Vater habe, der unfassbar viel Sport geguckt hat, mir so diese Faszination natürlich dann auch weitergegeben habe. Und das wollte ich immer, sehr, 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 sehr früh schon.
Ja, und dann bist du an die Sporthochschule in Köln gegangen.
Genau, auch das habe ich relativ früh gedacht, dass doch perfekt für mich wäre. Zu der Zeit, als ich damals studiert habe, wurde dieser Studiengang so ein bisschen umgebaut und diese Säule Kommunikation, die gab es früher nicht. Also früher hat man Sport studiert und da hast du halt vor allen Dingen so einen Trainerlehrgang gemacht. Ne? Da bist du danach irgendwie Fußballtrainer oder Leichtathletiktrainer geworden. Und dann hat die Sporthochschule irgendwann gesagt, naja gut, es gibt ja auch noch andere spannende Felder, zum Beispiel Psychologie beispielsweise auch. Oder eben so Therapie, ne? Also das heutige Physiotherapeut, so in die Richtung. Und eben diese Säule Kommunikation. Und da hatte ich Glück, dass die Sporo in Köln das dann gerade angeboten hat. Und dann habe ich mich da auch darauf gestürzt.
Ja, und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du ja neben dem Studium schon auch bei der RTL-Journalistenschule angefangen, richtig?
Ja, es ist ein bisschen versetzt gewesen. Also ich habe Sport studiert. Ich war auch schon relativ weit. Also ich war schon in dieser Säule Kommunikation. Also in der Sporthochschule ist das so. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, aber ich glaube, es ist so, du hast ein Grundstudium, das ist sehr allgemein. Da machst du halt alles von Anatomie, Physiologie und halt verschiedene Sportarten. Und im Hauptgang spezialisierst du dich dann eben, und ich in dem Fall auf Kommunikation. Und kurz bevor ich fertig war, ich war fast scheinfrei, glaube ich, kam die Nachricht raus, dass RTL diese Journalistenschule ins Leben ruft, die gab es bis dahin nicht. Da habe ich mich dann beworben und bin auch angenommen worden, damals im ersten Jahrgang an der RTL-Journalistenschule. Und dann musste ich aber noch meine Diplomarbeit irgendwie so parallel schreiben. Also das heißt, so das letzte Jahr Uni und das erste Jahr Journalistenschule, das war so ein bisschen parallel. Aber das hört sich jetzt so krass an, so krass war es nicht. Es ist halt eine Diplomarbeit, die ich so ein bisschen nebenbei geschrieben habe. Und das hat dann irgendwann auch tatsächlich geklappt, dass ich dann abgeschlossen habe.
Ja, Und was ist das Besondere an dieser Journalistenschule von RTL?
Also es ist sehr praxisnah, ganz anders als mein Studium. Das ist schon sehr theoretisch gewesen. Da hat man mal hier mal ein Praktikum gemacht und man hat dann auch schon mal einen Kurs gehabt mit in Anführungszeichen echten Journalisten. Aber es ist sehr, sehr theoretisch gewesen. Also wirklich Kommunikationstheorie mehr als wirklich Journalismus machen. Und die RTL-Journalistenschule ist halt extrem praktisch. Also wenn man es mal runterbricht, das ist eine zweijährige Ausbildung. Es hat im Endeffekt bei RTL das Volontariat ersetzt, kann man so sagen. Und wenn man das auf ein Jahr runterbricht von den 12 Monaten, ist man 9 Monate in den verschiedenen Redaktionen von RTL. Also durchläuft da wirklich alles von den Nachrichtenredaktionen, die Magazine bis hin halt zum Sport. Und 3 Monate ist man in der Schule, wo man dann natürlich tatsächlich das Handwerk lernt. Aber ne, also das Verhältnis ist halt schon sehr, sehr praktisch. Diese 9 Monate oder insgesamt sind es dann ja 18 Monate, die wir in den Redaktionen waren. Da haben wir natürlich dann tatsächlich richtig, richtig viel mitbekommen auch.
Ja. Und du warst ja auch da schon unterwegs, ne, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, also ich habe ja, wie gesagt, schon sehr früh gedacht, dass ich in den Sport möchte. Und ich habe die Journalistenschule auch angefangen mit dem ganz klaren Ziel, dass ich am Ende gerne bei RTL Sport landen würde. Und entsprechend war für mich natürlich die Zeit in der Sportredaktion die wichtigste. Das war für mich von Anfang an klar, dass ich irgendwann natürlich meine 6 Wochen im Sport bin und dass ich da natürlich idealerweise dann auch so überzeuge oder meine Chefs so überzeuge, dass sie idealerweise nach der Journalistenschule dann sagen, hast du nicht Lust, bei uns anzufangen? Also das war immer klar mein Ziel. Alles andere war auch super spannend, hat mir auch wahrscheinlich zum Teil mehr gebracht, weil man gerade in so Regionalredaktionen viel mehr machen kann. Aber ich wollte eigentlich immer nur Sport machen. Und als ich dann im Sport war, habe ich dann tatsächlich auch relativ früh die Chance bekommen, auch zum Beispiel zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans halt wirklich auch mitzufahren. Da hatte ich keine Ahnung von irgendwas und war dann aber so im 24-Stunden-Rennen und durfte halt auch tatsächlich irgendwie auf so einem Campingplatz mit dem Kamerateam. Also es war in der Tat total neu für mich und ganz speziell und natürlich auch genau das, was ich mir natürlich auch immer irgendwie erträumt habe, auch wenn es dann am Ende ganz anders ist, als man sich das als Kind zumindest vorstellt. Aber das war natürlich für mich total faszinierend, weil ich auch wirklich alle Sportarten interessant finde. Also ob das jetzt in dem Fall Motorsport war, RTL hat damals Skispringen viel gemacht, noch ganz kurz Fußball auch. Die haben dann die Fußballrechte kurz danach verloren, aber zu dem Zeitpunkt, als ich da war, hatten die auch noch Fußballrechte. Und natürlich Formel 1 war also das große Thema immer bei RTL. Das waren alles Sachen, die ich als Konsument, als Zuschauer, als Kind natürlich auch immer geguckt habe und total faszinierend fand.
Was ist das mit diesen Rechten? Das weiß vielleicht nicht jeder von den Zuhörern.
Ja, das ist so, dass muss man vielleicht ein bisschen ausholen, wenn man als Fernsehjournalist arbeitet, ist man ja in irgendeiner Redaktion, ich sage mal als Beispiel, wenn man bei RTL ist, ist man zum Beispiel in der Nachrichtenredaktion von RTL Aktuell gewesen und das ist dann die Sendung, für die man arbeitet. Das heißt, man trifft sich dann da morgens, bespricht Themen, schneidet dann vielleicht einen Film übers Wetter oder über den Bundeskanzler oder über ein Erdbeben oder. Und schneidet den Film fertig, der läuft dann abends in der Sendung, am nächsten Tag geht es dann damit wieder los. Und die Nachrichten bleiben halt immer die Nachrichten. Das heißt, wenn man jetzt nicht die Sparte wechselt, ist man möglicherweise auch ewig dann dabei, ne? Weil die Nachrichten logischerweise auch Pflicht sind, zumindest bei den Vollprogrammen in Deutschland. Also es gibt Vollprogramme wie, klar, ARD, ZDF, aber eben auch private wie Sat1, wie ProSieben, wie Vox, wie RTL. Als Vollprogramm musst du auch Nachrichten anbieten, selbst wenn du vielleicht nicht willst. Willst du nämlich nicht, ist nämlich teuer, aber in Deutschland musst du Nachrichten machen. Beim Sport ist es natürlich ein bisschen anders, weil du bist an die Rechte gebunden. Das heißt, wenn du als RTL zum Beispiel die Rechte an der Formel 1 hast, dann kaufst du die für 3 Jahre, für 4 Jahre und dann darfst du halt 4 Jahre lang die Formel 1 übertragen. Und 1,5 Jahre, bevor die Rechte auslaufen, werden die dann wieder neu ausgeschrieben für die nächste Rechteperiode. Das passiert übrigens jetzt gerade bei den Bundesliga-Rechten. Die sind jetzt gerade in dieser Woche, werden die verhandelt für die Periode ab 2025, dann wieder für 4 Jahre, glaube ich. Und da bieten dann natürlich ganz viele Fernsehsender mit. Und der es kriegt, hat dann eben für 4 Jahre dieses Recht. Das bedeutet für einen Sportjournalist im Fernsehen, dass du immer so ein bisschen zittern musst. Verlängert denn dein Sender die jeweiligen Sportrechte? Also in meinem Fall jetzt bei RTL, da war natürlich immer das Sportrecht Formel 1 das Größte. Das haben wir auch ewig gemacht bei RTL und ich auch sehr lange gemacht. Aber du hast immer so ein bisschen die Angst, dass möglicherweise mal irgendwann Sat.1 kommt oder die ARD kommt oder irgendjemand ganz Neues kommt, Sky, ne, irgendwann dann Pay-TV-Sender, und die Rechte wegkauft. Und wenn die dann mehr bieten, dann ist die Sportredaktion, hat ein Recht verloren. Und es gibt Sportredaktionen, die haben gar nicht viele Rechte. Also RTL hat im Winter Skispringen gemacht damals und im Sommer Formel 1. Wenn dann Formel 1 wegfallen würde, dann löst sich so eine Sportredaktion auch mal tatsächlich komplett auf. Wenn du keinen Sport hast, den du übertragen kannst, dann gibt es da natürlich nichts zu tun. Also es ist ein bisschen so ein Feld, wo man keine komplette Arbeitssicherheit hat. Anders als zum Beispiel in Nachrichten oder wenn man für ein Magazin arbeitet, weil das eben immer da ist und auch immer bleibt.
Ja, und also wir sind jetzt quasi schon mitten in deinem Berufsleben drin. Du warst doch immer freiberuflich, oder?
Ja, genau. Also das ist auch üblich im Sport. Anders als auch wieder zum Beispiel in Nachrichten, da ist man in der Regel festangestellt für die Sendung oder halt vielleicht für eine ganze Nachrichtenschiene. Im Sport sind sehr, sehr viele Journalisten freiberuflich tätig, insbesondere die vor der Kamera arbeiten. Also Moderatoren sind fast alle freiberuflich tätig. Das liegt auch daran, dass man natürlich als Moderator möglicherweise auch für mehrere Sender dann arbeiten kann. Das ist nicht immer so, gerade in den Öffentlich-Rechtlichen ist es so, dass die meistens ausschließlich für einen Sender arbeiten, aber bei den Privaten ist es absolut üblich, dass ich jetzt zum Beispiel Fußball für Sat.1 mache und ich mache aber vielleicht Skispringen für ProSieben. Das wäre jetzt die gleiche Sendergruppe, aber meinetwegen für RTL. Das ist durchaus möglich und passiert auch sehr viel. Bei mir war das auch so. Ich habe dann ja nach der Journalistenschule dann für RTL gearbeitet, aber eben nicht ausschließlich. Und deshalb bin ich als Freier gewesen. Ich habe schon sehr viel für RTL gearbeitet, aber habe auch damals dann natürlich schon, sonst wäre man ja auch scheinselbstständig, damals natürlich dann auch für eine Agentur hier vielleicht nochmal für eine, das war zumindest mein Ziel am Anfang, vielleicht auch für eine Zeitung zu arbeiten, weil ich da natürlich auch noch nicht so festgelegt war. Irgendwann habe ich mich natürlich dann sehr auch auf den Sportjournalismus und aufs Fernsehen dann konzentriert.
Okay. Und wie sieht dann so konkret die Arbeit aus? Also man sieht natürlich was im Fernsehen, aber was ist denn das, was du wirklich machst?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Kommt da total drauf an, was du wirklich dann machst. Ne? Wenn wir jetzt konkret im Sport sind, gibt es ja verschiedene Arbeitsfelder. Also es gibt ja nur ganz wenige, die tatsächlich dann vor der Kamera arbeiten. Also wenn ich jetzt mal das nehme, was ich gemacht habe, Reporter oder Moderator vor der Kamera, dann besteht natürlich ein Großteil meiner Arbeit darin, dass ich mich vorbereite. Ich habe dann vielleicht am Wochenende das Formel-1-Rennen, vielleicht auch sogar nur alle 14 Tage. Das klingt ja nach einem relativ entspannten Job, der muss alle 14 Tage mal 3 Stunden ein bisschen vor der Kamera reden. In der Zeit dazwischen ist aber ja natürlich nicht so, dass man auf dem Sofa liegt, sondern da recherchiert man, also sprich heutzutage natürlich ganz, ganz viel online. Früher hat man vor allen Dingen telefoniert, da habe ich mal hier mit einem Teamchef von einem Formel-1-Team gesprochen oder vielleicht mit einem Ingenieur, den man gut kannte oder vielleicht mit einem Manager von einem Fahrer oder wenn man irgendwann mal einen sehr guten Draht hatte, vielleicht mit dem Fahrer sogar selber. Heutzutage wird man sehr, sehr viel sicherlich online recherchieren, damit man einfach im Thema ist, damit ich dann, wenn ich vor der Kamera die Interviews führe beispielsweise, entsprechend gut natürlich auch im Thema bin. Das ist dann vor allen Dingen spannend, wenn man nicht so spezialisiert ist. Also es gibt Journalisten, auch Moderatoren, die machen ausschließlich eine Sportart und seit sehr langer Zeit. Die sind dann natürlich da unglaublich im Thema, aber es gibt auch Sportjournalisten, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, die machen halt ganz viele Sportarten, weil die auch alles eben besetzen. Die machen Fußball, vielleicht dann im Winter Bobfahren. Ne? Da muss man dann auch tatsächlich sehr, sehr gut im Thema sein und beschäftigt sich dann natürlich extrem damit. Aber ich habe ja am Anfang nicht direkt moderiert, sondern war als Redakteur, habe vor allen Dingen Filme geschnitten. Da ist dann so, dass man natürlich auch recherchiert, sich vorbereitet. Man kriegt dann für eine Sendung ein Thema. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Beim Formel-1-Rennen, wenn ich beim Formel-1-Rennen war, habe ich dann ein Porträt gemacht über Michael Schumacher, um es mal ganz einfach zu machen. Das haben wir quasi in jeder Sendung natürlich gemacht, irgendeinen Film über Michael Schumacher. Da muss man sich als erstes mal überlegen, okay, was machen wir denn für einen Film, damit der nicht immer gleich ist. Die beste Variante wäre, Michael Schumacher wäre so nett und wird mit uns irgendwas Besonderes machen. Falsch im Springen macht er natürlich nicht, weil er keine Zeit hat. Wahrscheinlich kriegt man nur 3 Minuten Interview und dann muss man halt um dieses Interview rum einen 2:30 langen Beitrag stricken, also mit Bildern, wie er aus der Garage rausfährt oder gerade die Zielgerade runterfährt oder ich habe vielleicht ihn gedreht, wie er durchs Fahrerlager gelaufen ist und mit dem Ingenieur gesprochen hat Und dann muss ich mir eine Geschichte ausdenken. Das Duell gegen Lewis Hamilton oder die Probleme im Team mit der Teamleitung oder. Und dann setze ich mich in Schnitt, habe dann als Redakteur idealerweise einen halbwegs vernünftigen Text und eine halbwegs vernünftige Struktur. Dann sind dann, sage ich mal, so die 5, 6 Aussagen aus dem Interview, das ich gemacht habe. Und drumherum werden dann die Bilder gebaut. Das mache ich aber im Fernsehen zumindest nicht selber. Da sitzt dann jemand neben mir, ein Cutter. Mhm. Das ist die Berufsbeschreibung. Das ist derjenige, der das technisch umsetzen kann, der dann halt Musik mit Bildern, mit Ton verbindet und daraus dann tatsächlich was Schönes macht. Das kann ich nämlich leider gar nicht. Und das ist auch das Coole, finde ich, im Fernsehen, dass man eigentlich im Team arbeitet. Du hast den Redakteur, der sich eher jetzt, sagen wir mal, um die Sprache, um den Text, vielleicht auch um eine Struktur kümmert. Und du hast so einen Künstler neben dir sitzen, idealerweise, der das so verbindet, dass der Zuschauer nachher sagt, geil, das habe ich jetzt echt gern geguckt. Mhm. Das ist ja meistens nicht so. Also bei einer Zeitung, auch im Hörfunk, ist der Regelfall, dass du alleine arbeitest, deinen Artikel schreibst und hast halt nicht diese Teamarbeit. Das habe ich immer total genossen. Das mache ich ja tatsächlich jetzt heute in meinem Beruf, also in der Agentur, machen wir das ja immer noch, dass wir Filme schneiden. Und das mag ich auch total gerne, dass da verschiedene Gewerke miteinander arbeiten und verschiedene Stärken dann eben einbringen.
Ja. Du hast im Vorgespräch erzählt, dass du auch sehr viel unterwegs warst.
Ja.
Aber klar, Formel 1 muss man halt vor Ort sein oder Skispringen oder sowas, ne?
Ja, das sagst du so locker, das finde ich persönlich auch. Es ist natürlich immer eine Kostenfrage. Also es gibt natürlich auch Fernsehsender, die aus Kostengründen Sportveranstaltungen nicht vor Ort übertragen. Da sitzt dann der Kommentator in so einer kleinen Kabine mit einem Mikrofon und der hat einfach ein Fernsehbild, sage ich jetzt mal. Also der hat das Bild und der spricht darüber und ist nicht vor Ort. Als ich es gemacht habe bei RTL, waren wir immer mit einer sehr großen Mannschaft, mit sehr viel Personal bei allen Rennen vor Ort. Da bekommt man natürlich mehr mit. Da kann man dann eben zwischen den Sendungen eben auch tatsächlich mal in einem Hintergrundgespräch sich mit jemandem hinsetzen. Da bekommt man natürlich bei einem Fußballspiel zum Beispiel ein ganz anderes Gefühl dafür, für die Stimmung. Weil wenn ich natürlich aus dem Studio in München ein Fußballspiel in Hamburg kommentiere, sehe ich ja genau das Gleiche, was der Zuschauer auch sieht. Dann ist es immer noch, gibt es immer noch gute und schlechte Kommentatoren. Und natürlich muss ich trotzdem dem Zuschauer so eine Art Begeisterung vermitteln. Aber ich bin natürlich ein bisschen weiter weg. Das, was ich aber ja gemacht habe, relativ schnell dann, dass ich viel Interviews gemacht habe vor der Kamera, das geht natürlich fast nur, indem man auch wirklich vor Ort ist. Auch das machen mittlerweile Fernsehsender. Remote ist das englische Wort dafür, was wir dann benutzen, dass man so ein Interview aufzeichnet, wie wir beide das jetzt gerade machen. Ne? Wir sehen uns jetzt ja auch nicht direkt, aber eigentlich macht man es vor Ort. Ja, und ich habe die Formel 1, ich habe eine Zeit lang wirklich jedes Formel 1-Rennen gemacht. Da war ich dann noch tatsächlich 200 Tage im Jahr von Melbourne bis Montreal. Bin ich den Rennautos hinterhergeflogen.
Ja, krass. Das ist auch, einerseits muss es natürlich auch ins Privatleben passen, aber es ist auch anstrengend, oder?
Ja, definitiv. Flugreisen sind anstrengend. Es gibt Leute, die das besser abkönnen und weniger gut abkönnen, weil das Thema Jetlag wirklich auch ein extremes ist. Ne? Also wie gesagt, du bist halt in Melbourne, da Zeitunterschied von 11 Stunden, glaube ich, und dann in die andere Richtung. In Austin, Texas. Du kommst, also um mal so einen Ablauf zu schildern, so ein Formel-1-Rennen geht, das Rennen ist immer am Sonntag, aber du hast am Samstag das Qualifikationstraining und du hast am Freitag schon in der Regel ein normales Training, also wo die Teams das Auto testen. Wird nicht immer im Fernsehen übertragen, aber das findet natürlich schon statt. Das heißt, dass man bei so europäischen Rennen am Donnerstag anreist, dann auch direkt an die Rennstrecke fährt und da Interviews dann schon mal macht und dann eben Freitag, Samstag, Sonntag passiert tatsächlich was. Bei Überseerennen muss man eigentlich mindestens einen Tag früher anreisen, um sich mal zu akklimatisieren. Wenn du dann, also nach Melbourne fliegst, du wahrscheinlich 20 Stunden mit Stopover. Da kannst du nicht direkt an die Rennstrecke fahren und sagen, ich arbeite jetzt nochmal schön entspannt 10 Stunden. Also idealerweise kommt man zumindest mal einigermaßen erstmal an, holt seine Akkreditierung ab, also die Berechtigung, an die Rennstrecke zu gehen und arbeitet dann ab dem nächsten Tag. Und das ist schon auch anstrengend, klar. Aber das klagen möchte ich jetzt nicht. Also es war sehr, sehr faszinierend. Das waren immer tolle Reisen. Und ich habe tatsächlich das Glück gehabt, dass ich damit nie Probleme hatte. Ich habe nie Jetlag gehabt. Aber ich habe Kollegen gehabt, die haben damit bis zum Sonntag gekämpft. Die haben kaum geschlafen, die haben, da ist dann ja auch möglicherweise noch so eine Drucksituation, die das noch verschärft. Habe ich mich auch oft gefragt, wenn man das nicht genießen kann, ich habe das genossen, also kann man sich, ne, wahrscheinlich, wenn man gerne reist, sich vorstellen, dass dann so eine Stadt wie Melbourne oder wie Montreal oder wie Monaco, das ist ja faszinierend und toll. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann, wenn man zu Ende gearbeitet hat, sich abends noch vielleicht auch was anzuschauen, es ist erst recht toll. Wenn man das gar nicht genießen kann, weil man eben zum Beispiel mit Jetlag zu kämpfen hat und das eher stressig ist, da habe ich mich oft gefragt, warum macht man nicht dann doch lieber eine Sportart in Deutschland und fährt ins Fußballstadion, wo man diesen Stress nicht hat. Also ich habe das nie als Stress empfunden, um das mal klar zu sagen, sondern eher als Spaß.
Okay. Wie war das mit deinem Privatleben, mit Familie? Hat das deine Frau mitgemacht und wie war das?
Ja, wobei ich hatte mit meiner, ich habe drei Kinder. Mhm. Als der Älteste geboren wurde, das haben wir auch immer gesagt, wenn wir Kinder haben oder als dann unser ältester Sohn geboren wurde, habe ich das Reisen zumindest aufgehört. Also diese Formel-1-Geschichte habe ich dann nicht mehr gemacht. Ne, weil, wie gerade beschrieben, bist du ja nicht eben einen Tag unterwegs, sondern bist dann bei den Überseerennen zum Teil 5, 6 Tage unterwegs. Wenn die direkt aneinander waren, also wenn dann das Rennen in Melbourne ist dann eine Woche später Malaysia gewesen, da fliegt man auch nicht mehr zurück. Da bleibt man dann tatsächlich da drüben. Das heißt, dann ist man dann zwischen Melbourne und Malaysia irgendwie noch 2 Tage in, weiß ich nicht wo, in Singapur. Das klingt zwar ganz schön, wenn man keine Familie hat, aber 14 Tage am Stück dann weg zu sein, macht natürlich dann irgendwann, finde ich zumindest, fand ich damals dann keinen Sinn. Und dann haben wir auch entschieden, dass ich mir was anderes suchen muss. Aber ich habe natürlich auch damals schon eine Partnerin gehabt und das ist natürlich eine Herausforderung, wenn man die Hälfte des Jahres tatsächlich nicht da ist, klar.
Okay. Du hast eben davon gesprochen, wie wichtig so die Vorbereitung immer ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch eine gewisse Spontanität braucht oder ein Improvisationstalent, weil es ist ja nie so, wie man es vorbereitet hat, oder? Wenn man gerade wenn man vor der Kamera steht, oder?
Ja, das klingt wie ein Widerspruch, es ist aber genau das, je besser man vorbereitet ist, zumindest meine Meinung, je besser man vorbereitet ist, desto besser kann man dann spontan sein. Wenn ich komplett vorbereitet bin und mich in Anführungszeichen sicher fühle, dass mich auch zum Beispiel der Interviewpartner nicht irgendwie aufs Glatteis führen kann, dann kann ich auch natürlich spontan sein. Also das Wichtigste ist an dem, was ich vor der Kamera gemacht habe, als Interviewer, als Reporter, das Wichtigste ist zuhören können. Das heißt, ich stelle dem ja eine Frage. Ich habe mir vielleicht vorher 3, 4, 5 Themen überlegt. Einige überlegen sich wirklich wortwörtlich die Fragen. Da geht es nämlich dann schon los. Wenn ich die dann auswendig lerne, die Fragen, damit sie besonders gut formuliert sind, habe ich die im Kopf. Und wenn dann aber der Interviewpartner anders antwortet, als ich es erwarte, macht es natürlich Sinn, wenn ich ein guter Interviewer bin, dass ich dann darauf eingehe. Also eine Nachfolgefrage, die habe ich aber wahrscheinlich nicht auswendig gelernt vorher. Und das ist eigentlich die, aus meiner Sicht, die Kunst oder die guten Interviewer, Fragesteller haben zwar ein Gerüst, die sind sehr gut vorbereitet auf alles, was kommen könnte. Die haben auch vielleicht 2, 3 Themen im Kopf, die sie natürlich abfragen wollen. Aber vor allen Dingen hören sie gut zu, damit sie auch dazwischen gehen können, wenn jemand zum Beispiel was sagt, was vielleicht falsch ist, ne? Also dass ich erkenne, hey, der lügt mich doch jetzt gerade an, ich weiß doch, dass das intim ist, warum tut er jetzt so, als wäre alles in Ordnung? Das muss man natürlich auf dem Schirm haben und deshalb nochmal, wenn man richtig gut vorbereitet ist, dann kann man auch spontan reagieren, dann ist man in so einem Interview frei. Wenn man da wirklich ganz festgefahren ist und nur seine 3, 4 Themen irgendwie hat, dann ist man natürlich ganz schnell auf dem Glatteis, wenn der Interviewte plötzlich in eine andere Richtung abschweift.
Ja. Definitiv. Kenne ich auch von meiner Arbeit.
Ich wollte sagen, das hast du. Das hast du nicht anders.
Ja, definitiv. Also im Fernsehen war ich noch nicht.
Ja, also das ist wirklich genau gleich. Also die journalistische Arbeit und in dem Fall die Leistung, das ist komplett das Gleiche. Ob ich da jetzt eine Kamera vor mir habe oder ob ich als Hörfunkreporter das mache oder eben auch als Zeitungsjournalist. Gute Journalisten, gute Interviewer haben da aus meiner Sicht genau die gleichen Voraussetzungen und auch die gleichen Aufgaben.
Ja. Und diese Sachen, lernt man die alle dann in dieser RTL-Journalistenschule oder ist das auch viel, was man noch zusätzlich dann später im Job lernt?
Also man glaubt schon, dass man alles gelernt hat und wenn man dann wirklich das erste Mal vor jemandem steht, dann hat man das Gefühl, man hat alles vergessen und das noch nie erlebt. Also das ist wirklich ein Learning by Doing Job. Das kann man nicht simulieren. Das, was ich am Anfang gesagt habe, bei dieser Journalismus-Ausbildung an der Deutschen Sporthochschule, da habe ich natürlich auch Sachen gelernt, aber das ist so theoretisch gewesen, dass man damit in eine Redaktion reinkommt und hat eigentlich nichts gelernt. Das muss man eigentlich alles sich im Job erarbeiten. Die RTL-Journalistenschule ist da definitiv anders, weil wir eben in den Redaktionen gearbeitet haben. Mhm. Da haben wir ja schon dann gearbeitet, in Anführungszeichen, unter Anleitung. Ja. Da habe ich schon sehr viel mitgenommen und trotzdem ist es nochmal was völlig anderes, wenn man dann eben nicht mehr dieses Sicherheitsnetz hat, ne, dass man noch betreut wird. So war das dann zumindest oft der Fall auf der Schule.
Mhm. Okay. Du arbeitest ja jetzt kaum mehr als Journalist, sondern hast ja dein eigenes Unternehmen im Prinzip mit jemand anderem war das, ne? Du hast ein Unternehmen mit jemand anderem ins Leben gerufen, ne? Wie kam es denn dazu?
Das hat ein bisschen was mit dieser Rechte-Situation zu tun, nach der du mich eben gefragt hast, dass man eben immer diese Unsicherheit hat oder hatte, geht denn mein Job als Formel-1-Reporter weiter? Also ich habe sozusagen ja immer, diese rechte Periode geht, wie gesagt, bei der Formel 1 waren es, glaube ich, immer 4 Jahre. Das heißt, nach 2 Jahren hat man immer diese Sorge, was passiert denn, wenn wir mal die Rechte verlieren? Also wenn ich jetzt wir sage, meine ich in dem Fall dann RTL. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, dass du zu einem anderen Fernsehsender wechselst, also der dann die Formel-1-Rechte hat. Aber du musst auch damit rechnen, dass der vielleicht selber eine Sportredaktion hat und gar keine neuen Leute braucht. Und dann sitzt man plötzlich da und wenn man sehr spezialisiert ist auf eine Sportart und hat in Anführungszeichen keinen Job mehr. Und ich habe mit meinem besten Freund, mit dem ich da damals bei RTL war, wir haben irgendwann mal gesagt, boah, wir haben keinen Bock, dass wir da so abhängig sind von dieser ständigen Rechte-Thematik. Und haben parallel eine Produktionsfirma, sagt man, gegründet und haben halt uns vorgenommen, dass wir auch im Bereich Sport, dachten wir, Filme produzieren für wen auch immer. Also gar nicht direkt im Fernsehen, weil da haben wir ja selber für gearbeitet, aber dass wir eher so im Bereich Business arbeiten. Also wir haben damals zum Beispiel für ein Golfmagazin, für RTL, / für NTV gearbeitet und wir haben gedacht, das ist ja eine geniale Idee, wir haben ja jetzt Kontakte zu diesen ganzen Golfclubs, wo wir immer schöne Beiträge über die Golfclubs machen, jetzt gehen wir zu den Golfclubs und bieten denen als Unternehmer an, dass wir denen noch einen schönen Werbefilm machen. Und das war so mal ursprünglich unsere Idee. Ich glaube, wir haben nicht einen einzigen Golfplatz als Kunden gehabt, aber das war eigentlich so unser Einstieg. Was wir aber tatsächlich hatten, dadurch, dass wir zum Beispiel viel Formel 1 gemacht haben, haben wir natürlich dann auch Kontakte in die Automobilbranche gehabt. Und haben dann da angefangen, Leute auch anzusprechen und zu sagen, hey, ja, wir sind Journalisten, wir machen jetzt hier gerade als Journalist für RTL Fernsehen, aber wir haben eine Produktionsfirma und wir könnten doch für euch auch zum Beispiel im Bereich Werbung was machen oder im entferntesten Sinne Werbung. Und da so haben wir angefangen und haben uns so eine Art zweites Standbein aufgebaut. Und dieses zweite Standbein hat so 1,5 Jahre gar nicht funktioniert. Aber wir sind dran geblieben und so, sage ich mal, nach 4, 5 Jahren haben wir dann schon relativ viel gemacht mit der Firma, als wir dann die ersten Kunden hatten. Und wie das dann so ist, ne, wenn man 2, 3 gute Sachen macht, erkennt das möglicherweise nochmal jemand anderes und sagt, wer hat denn den Film gemacht da? Ah, macht 2 Media, vielleicht wollen wir mit denen auch mal was machen. Mhm. Und wir haben dann irgendwann mit der Firma, also unsere Arbeit in der Firma, mehr gemacht als im Journalismus. Und gerade diese Thematik, Reisen und dann auch noch parallel eine Firma führen und eine Familie haben, das haben wir beide, da muss man sich natürlich an irgendeinem Punkt dann auch entscheiden. Und da haben wir uns dann auch beide dazu entschieden, dass wir dann irgendwann den Hauptaugenmerk auf die Firma gelegt haben und dann diesen Journalismus, am Anfang habe ich ihn einfach deutlich weniger gemacht, da habe ich dann noch ein bisschen Fußball am Wochenende gemacht, aber unter der Woche schon mit Hauptaugenmerk auf die Firma gearbeitet und dann irgendwann diesen Zweig Journalismus oder Sportjournalist habe ich dann komplett beendet.
Ach so, du machst das gar nicht mehr?
Ja, gar nicht. Halt indirekt, nicht mehr vor der Kamera. Also ich arbeite nicht mehr für einen Fernsehsender als Reporter. Aber wir mit unserer Firma, also mit der Produktionsfirma, arbeiten durchaus immer noch auch zum Beispiel für RTL oder für andere Fernsehsender und produzieren zum Beispiel Dokumentationen. Auch für die Sportberichterstattung machen wir Content, heißt es ja so schön. Aber nicht nur für Fernsehsender, wir machen es eben auch für Firmen, Also wir produzieren nach wie vor sehr viel Filme, sage ich jetzt mal. Also das, was wir tatsächlich ursprünglich mal gelernt haben, machen wir jetzt ein bisschen auf der anderen Seite. Es ist ja oft so im Sport, ist immer so eine Verflechtung aus Fernsehsender, dann der Sportler selber oder der Sportverein und dann natürlich die Ebene Sponsoren. Ne? Das ist immer so, immer so ein Dreiklang aus diesen. Und wir haben im Endeffekt sowohl auf der Fernsehseite gearbeitet, als eben auch ganz oft mittlerweile viel mehr für die Sponsoren.
Mhm. Ja, okay. Und da machst du auch redaktionelle Sachen. Hast da deine Cutter, deine Kameraleute wahrscheinlich und machst dann die Redaktion?
Genau, also wir haben tatsächlich keine Kameraleute, da arbeiten wir ausschließlich mit Freien, also mit Kamerateams. Aber wir haben in der Firma Cutter, genau wie du sagst, also die Beiträge am Ende schneiden. Wir haben Redakteure, die Beiträge dann entsprechend vorbereiten, um dieses Wechselspiel eben hinzubekommen im Schnitt aus Redakteur und Cutter. Wir haben in der Produktion Mitarbeiter. Produktion heißt, das sind die das vor allen Dingen vorbereiten. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir kriegen den Auftrag von, ich sage jetzt mal einen Kunden, den wir nicht haben, von, wen gibt es da, von Sony beispielsweise. Und wir sollen für Sony einen Film machen über deren neuen Kopfhörer. Und dann ist es oft so, dass wir dafür drehen, dass wir irgendwelche tollen Bilder drehen, die wir uns überlegt haben. Oder es geht erstmal los mit der Idee. Ne? Was ist sozusagen die Idee? Wie setzen wir diesen Kopfhörer irgendwie besonders sexy in Szene? Das Konzept wird dann idealerweise von Sony abgenommen. Dann schicken wir einen Redakteur mit einem Kamerateam raus, um die Bilder zu drehen. Dann kommen die mit den Bildern zurück in die Firma und dann wird der Beitrag geschnitten. Und die Produktion ist sozusagen die das alles zusammenhält. Das ist die dafür sorgt, dass wir eine Location haben, weil wir vielleicht den Kopfhörer auf die Zugspitze stellen wollen, weil wir das irgendwie besonders cool fanden. Ne? Dann muss jemand natürlich organisieren, dass das Kamerateam dahin kommt, dass der Kopfhörer dahin kommt, dass da auch keine Leute sind, zum Beispiel, die dann durchs Bild rennen, beispielsweise, ne? Also wenn das jetzt ein ganz großer Dreh ist. Und das ist alles, was unsere Produktion vorbereitet. Das ist halt ein Zusammenspiel aus eben diesen drei Gewerken, Produktion, Redaktion und Schnitt. Mhm. Man wird wahrscheinlich meinen Beruf mittlerweile als Produzent bezeichnen. Also ich verantworte das dann oft, ne? Aber ich finde es auch schade manchmal. Ich bin leider dann nicht mehr, oder das heißt leider, aber ich bin dann meistens nicht selber auf der Zugspitze, sondern freue mich dann darüber, wenn dann in dem Fall unsere Mitarbeiter das ganz großartig umsetzen. Aber ich mache das dann gar nicht mehr so oft, fast nicht mehr operativ, so wie ich es vor 10 Jahren noch gemacht habe.
Okay. Gibt es sonst noch was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest? Vielleicht ist ja auch jemand dabei, der sich eben für Sportjournalismus interessiert.
Ich werde das oft gefragt. Boah, Simon, ich würde auch gern Sportmoderator werden. Und bin dann immer ganz vorsichtig, weil ich sage, das ist halt wirklich, das machen natürlich die allerwenigsten, sind am Ende vor der Kamera. Es gibt aber im Sportjournalismus oder überhaupt im Journalismus natürlich unfassbar viele total coole, spannende Bereiche. Wir haben jetzt ja gerade über diese drei Gewerke bei uns in der Firma gesprochen. Es muss und es kann vor allen Dingen nicht jeder vor der Kamera was machen. Und nur weil man so wie ich den Traum hatte, irgendwie Sportjournalist zu werden, man kennt dann als Sportjournalist meistens ja nur die vor der Kamera sind oder vielleicht noch die Stimme, die man hört. Es gibt halt unfassbar viele coole, spannende Jobs hinter der Kamera, Leute, die man gar nicht sieht. Das ist vielleicht für ganz viele sogar ganz interessant, weil sie gar nicht gesehen werden wollen. Ja, also es ist vielleicht sogar eher spannend. Und deshalb sage ich immer, ich hoffe, dein Ziel ist nicht, ich will ausschließlich vor der Kamera Moderator werden, weil das ist, wie soll ich sagen, das ist die Chance ist gar nicht so riesengroß, weil eben, da gibt es nicht so viele Jobs. Wenn man aber sagt, Sportjournalismus oder Journalismus grundsätzlich finde ich total spannend, dann ist es unfassbar wichtig, dass man ganz früh anfängt mit Praxiserfahrung. Das sage ich immer allen, die mich fragen. So eine Frage ist oft früher immer gewesen, kannst du mir nicht ein Praktikum bei RTL, im RTL Sport organisieren? Da habe ich immer gesagt, kann ich, bringt dir aber nichts, weil du wirst dann nicht nach Melbourne geschickt als Praktikant, um beim Formel-1-Rennen dabei zu sein. Du sitzt dann eher in der Redaktion und guckst irgendwie zu. Viel spannender ist es, du gehst zum privaten Hörfunk, sage ich mal, ne, wenn man jetzt bei uns in der Ecke ist, zu Radio NRW zum Beispiel, weil die sagen möglicherweise, hey, wenn du als Praktikant pfiffig bist, dann geh mal mit einem Aufnahmegerät in die Fußgängerzone und mach mal eine Umfrage zum Thema Müllentsorgung. Und dann schneidest du den vielleicht zusammen. Du hast halt viel mehr die Chance, Praxiserfahrung zu sammeln. Und um im Journalismus schnell weit zu kommen, muss man richtig viel Praxiserfahrung sammeln. Das, was wir eben besprochen haben, du kannst an der Uni 7 Jahre Kommunikation oder Journalismus studieren. Wenn du es nicht gemacht hast, wirst du da nicht weit kommen. Also man muss ganz früh anfangen und aus meiner Sicht eher im privaten Hörfunk zum Beispiel oder vor allen Dingen in der Zeitung das Handwerk zu lernen und nicht direkt denken, hey, ich will sofort vor der Kamera Günther Jauch werden, weil das ist das Ende vom Weg. Ne? Auch Günther Jauch hat im Hörfunk angefangen. Das muss einem klar sein, dass man da einen langen Weg geht und dass dieses Rüstzeug möglicherweise dazu führt, dass man irgendwann dann auch was ganz Verrücktes vor der Kamera macht. Das ist möglich, da gehört viel Glück zu. Also bei mir war das, da haben sich manchmal Türen einfach aufgemacht, mit denen ich nicht gerechnet habe. Da muss man dann durchgehen, ist klar. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich das total blind gemacht habe, aber ich habe da, weißt selber, dass ich da einfach auch 2-3 Mal einfach riesengroßes Glück hatte und ich mir nicht drauf einbilden muss, dass ich irgendwie der coolste Fernsehmoderator war, sondern das hat was mit Glück zu tun, dass man dann am Ende vielleicht vor der Kamera landet. Aber es gibt so viele spannende Sachen im Journalismus, die man machen kann, ohne eben diesen letzten Schritt vielleicht zu gehen. Also jeder, der da Bock drauf hat, kann ich nur sagen, geiler Job, aber früh mit Praxis anfangen und idealerweise im regionalen Bereich, weil man da total viel ausprobieren kann.
Ja. Kannst du mal ein Beispiel geben, wo du Glück gehabt hast?
Ja, also ganz konkret bei RTL. Ich war bei RTL und habe ja Filmbeiträge gemacht hinter der Kamera. Da habe ich ja nicht gedacht, dass ich Moderator werde. War auch gar nicht mein Ziel. Und damals hat RTL den Fernsehsender NTV, den Nachrichtensender, gekauft. Und RTL hatte die Formel-1-Rechte, die haben halt Samstag das Qualifikationstraining übertragen als Fernsehsendung und Sonntag das Rennen. Und am Freitag waren wir zwar mit Kameras vor Ort und haben aber eigentlich nur Interviews gemacht für die Sendungen dann am Samstag und am Sonntag. Den Freitag, da hat RTL gesagt, naja gut, wenn da ein paar Autos da im Kreis fahren die ganze Zeit, das guckt sich keiner an. Also zumindest gucken sich nicht so viele an, dass sie sich für einen Sender wie RTL, die halt, um erfolgreich am Freitagnachmittag Fernsehen zu machen, da müssen schon 1 Million zugucken. Das für die funktioniert. Jetzt haben die aber NTV gekauft und für NTV, die ja natürlich ein Spartensender waren, die haben halt im Schnitt nur 50.000 Zuschauer gehabt, da haben die gesagt, weißt du was, wenn wir die Rechte ja eh haben, dann senden wir jetzt diese freien Trainings am Freitag bei NTV. Dann kriegen die da vielleicht 200.000 Zuschauer und das ist mehr, als die mit irgendeinem anderen Format ansonsten hätten. Uns kostet uns nichts. Das war auch so und dann hat irgendeiner bei RTL gesagt, mein damaliger Chef, ja gut, aber die ganzen Leute, die vor der Kamera arbeiten, so, die brauchen wir ja nun mal alle für RTL. Die können wir jetzt nicht am Freitag auch noch irgendwie 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden Formel 1 bei NTV machen lassen. Dann haben die sich wahrscheinlich irgendwie umgeguckt und gesagt, ist hier noch irgendeiner frei? Und dann hat mein Chef gesagt, den Südel probieren wir aus. Dann habe ich irgendwie Kameratraining und durfte ich einmal irgendwie mit dem ganz großen, großartigen Ernst Huberti, eine absolute Sportjournalismus-Koryphäe, der damals schon nicht mehr bei der ARD gearbeitet hat. Der hat dann so ein bisschen Coaching gemacht, Der hat mich mal vor eine Kamera gestellt, ein Interview gemacht, hat mir erzählt, was ich alles falsch gemacht habe. Und danach hat mein Chef gesagt, beim ersten Formel-1-Rennen in Australien, du machst jetzt mal hier den Moderator. Und das hätte ich natürlich bei RTL niemals gedurft, weil da natürlich so viel Druck drauf ist und so viele Leute zugucken. Und bei NTV hat es aber kein Mensch gesehen, was ich da für einen Quatsch erzählt habe. Das habe ich dann einigermaßen ordentlich gemacht, sodass ich es weitermachen durfte. Aber das ist natürlich einfach nur riesengroßes Glück gewesen. Ja. Wenn das nicht passiert wäre, wir hatten mit Florian König als Moderator, mit Kai Ebel als Interviewer 2 absolute Top-Leute. Und da wäre wahrscheinlich nie jemand auf die Idee gekommen und ist ja auch nicht, zu sagen, Mensch, der Südel, der das noch nie gemacht hat, der ersetzt jetzt mal Kai Ebel. Mhm. Entsprechend wäre ich nie vor der Kamera gelandet und hätte wahrscheinlich wäre sehr glücklich dabei gewesen und geblieben, Formel 1 hinter der Kamera zu machen. Das war einfach eine der Situationen, wo ich einfach an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt war. Und dann einigermaßen vernünftig habe ich es dann wahrscheinlich auch noch gemacht.
Sehr inspirierend. Vielen Dank für die Geschichten.
Sehr gerne.
Und für das ganze Interview. Dankeschön.
Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht.